reden, nur mit uns.
Sie hören den Podcast
der Experten in eigener Sache.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von unserem Podcast der Experten in eigener Sache. Heute aus dem Living Lab des Skizze AI an der TU in Dresden zum Thema Künstliche Intelligenz und den Grundlagen gefahren und so weiter. Und dann können wir auch gleich mal unsere Gastgeber mal fragen, ob sie uns Grundlagen und über unser Skizze heutigen Ort Skizze AI raten.
Ja, Skizze AI, das ist ein Name von dem Forschungsprojekt, wo wir hier sind. Und das ist eine Abkürzung von einem englischen Titel. Oder von, ja, eines englischen Titels. Der englische Titel lautet im Ganzen Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence, was runtergebrochen heißt, es geht darum, das Erforschen, wie Daten so skaliert werden können, dass sie verarbeitbar sind, also so verarbeitet werden können, dass man sie verstehen kann und das in Verbindung mit künstlicher Intelligenz.
Meinst du also, das ist halt hier vereinfachte Version von Sprachen, die Sprache vereinfachter zu werden, dass das auch in der künstlichen Intelligenz besser zu verstehen ist?
Also ich glaube, es geht eher darum, dass man hier sozusagen, also es gibt ja diesen Begriff Big Data, also sehr große Datenmengen, die für einen einzelnen Menschen gar nicht mehr handhabbar sind und die man auch mit einem einzelnen Computer zu Hause gar nicht verarbeiten könnte, dass man die sozusagen nutzen kann, um beispielsweise Systeme, die dann künstliche Intelligenzen darstellen, zu trainieren. Also es geht einfach um die Verarbeitung sehr, sehr unvorstellbar großer Datenmengen. Das ist das, was hier stattfindet. Und ein Ergebnis davon kann beispielsweise eine KI sein, die dabei hilft, einen komplizierten Text in einen leicht verständlichen Text zu verwandeln oder zu übersetzen, besser gesagt. Hier ist ja keine Magie dabei, das ist ja eigentlich alles etwas, was auf Berechnung fußt.
Das Living Lab müssen wir noch erklären.
Möchtest du das auch machen?
Das muss erstmal jemand fragen.
Es muss erst jemand fragen.
Was heißt Living App?
Also wir sind hier im Living Lab und das Living Lab, wenn wir uns hier umschauen, das ist also ein Lab, als ein Labor, theoretisch ein Labor, weil hier ist es ja eher ein Arbeitsplatz, beziehungsweise eigentlich die Darstellung von verschiedenen Dingen, an denen wir so arbeiten. Also das ist ein Ort, an dem man hingehen kann, wo sogenannte Demonstratoren ausgestellt werden. Und Demonstratoren sind sozusagen Beispiele, die man vorzeigen kann von unserer Arbeit, die man auch mal anfassen kann, die man benutzen kann, um an diesen zu demonstrieren, was wir eigentlich machen. Also viele Dinge, die wir machen, sind ja sehr abstrakt, finden im Computer statt und darüber zu sprechen, da bedarf es dann auch einiger Fachkenntnisse. Und damit aber die Bevölkerung, die davon überhaupt gar keine Ahnung hat, weil es einfach nicht in ihrem beruflichen Kontext gehört, auch mal sehen kann, was wir so machen, gibt es das Living Lab. Und das Living Lab stellt sozusagen unsere Arbeit im Kleinen und in anfassbarer Version vor. Living Labs gibt es nicht nur hier, die gibt es auch an anderen Orten, auch zu anderen Themen. Und wir haben hier eins und unser Schwesterstandort in Leipzig, der hat genauso eins, das sieht ein bisschen anders aus, da gibt es auch ein paar andere Sachen. Also wer mal in Leipzig ist, der kann sich gerne auch an die Kolleginnen und Kollegen dort wenden und das Living Lab dort mal besichtigen.
Welche aktuellen Forschungsschwerpunkte sind denn aktuell in der Bearbeitung im Living Lab?
Das Forschungsprojekt ist sehr groß, also es gibt viele verschiedene Bereiche, in denen ganz verschiedene Dinge beforscht werden. Also einerseits werden neue Verfahren entwickelt, mit denen man diese großen Datenmengen sozusagen bearbeiten kann oder verständlich machen kann. Es werden aber auch Projekte, in denen wird dann versucht, KI anzuwenden, zum Beispiel um, was Hermann gesagt hatte, ein Beispiel wäre, wie man einen schwer verständlichen Text in einen leicht verständlichen übersetzen könnte, aber auch in der Medizin oder in der Geografie oder in Naturwissenschaften allgemein, also die Anwendung von künstlicher Intelligenz und großen Datenmengen. Und dann gibt es halt eben noch so der Bereich Responsible AI, in dem zum Beispiel Hermann und ich sitzen, wo wir uns damit beschäftigen, was so die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI auf, von KI auf die Gesellschaft sind.
Genau, und um das vielleicht noch ein bisschen tiefergehend zu erklären, diese gesellschaftlichen Auswirkungen, die können halt ganz vielgestaltig sein, ne? Also das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie die KI auf einmal über die Leute hereinbricht, sondern wir reden hier zunächst erstmal von vielen kleinen verschiedenen Anwendungen, um die es geht und die jeweils einzeln in der Gesellschaft eine Aufgabe oder für ein Individuum eine Aufgabe übernehmen können. Es ging vorhin schon darum, automatisiert Texte zu übersetzen. Also das geht nicht nur von schwer verständlicherer Sprache in leichte Sprache, das geht auch zwischen Deutsch und Englisch, zwischen Tschechisch und Französisch, also zwischen beliebigen Sprachen, je nachdem, wie diese Modelle das halt gelernt haben. Und das, was wir hier sozusagen uns anschauen, ist, was passiert eigentlich, wenn man das macht? Wir hatten vorhin in der Einführungsrunde schon das Thema gehabt, wird eigentlich der Mensch an irgendeiner Stelle überflüssig? Das heißt, ist es so, dass die Maschine irgendwann vollständig die Arbeit eines Menschen übernehmen kann und wir uns darum gar nicht mehr kümmern müssen? Zum einen wird es dann bequemer, zum anderen könnten aber Menschen dadurch auch ihre Arbeit verlieren. Das ist auch eine Frage, um die es uns geht. Zum anderen geht es aber auch darum, welche verschiedenen Einflüsse kann man auf Menschen nehmen, wenn es darum geht, solche Systeme einzusetzen. Also wir können uns vorstellen, dass auf einmal in der Schule eine Lehrkraft durch ein solches System unterstützt oder gar ersetzt wird. Und dann ist die Frage, wer hat dieses System eigentlich gebaut und was macht das vielleicht, von dem wir gar nicht wissen, dass es das macht? Und wer entscheidet eigentlich darüber, was so ein System kann oder was es auch nicht kann? Das sind so Fragen, die eher auf so einer, sagen wir mal, übergeordneteren, abstrakteren Ebene liegen, die aber nichtsdestotrotz extrem wichtig sind und die, bevor wir solche Systeme überhaupt einsetzen, bedacht werden sollen. Wenn wir einmal damit angefangen haben, uns an sowas zu gewöhnen, dann ist es relativ schwer, das wieder loszuwerden.
Ich hätte da gleich meine erste Frage. Was ist künstliche Intelligenz und wie funktioniert sie?
Das wirkt wie eine ganz einfache Frage, aber es hat eine ganz sehr schwer zu beantworten. Also künstliche Intelligenz oder KI ist nicht die eine Technologie, die jetzt existiert und auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. KI als Konzept, also irgendwie was zu erschaffen, was eine künstliche Intelligenz besitzt, das ist schon sehr, sehr alt. Also schon vor Computern haben die Menschen Automaten gebaut, die dann irgendwie intelligent wirken sollten. Und auch mit den Anfängen der Informatik kam direkt die Frage auf, wie können wir quasi menschliche Intelligenz nachbauen. Dementsprechend gibt es den Begriff schon seit den 1950ern und über die Jahrzehnte wurde er immer anders verstanden. Also immer der aktuelle Stand der Technologie wird versucht, den zu benutzen. Und also um damit, wie gesagt, KI zu bauen, wenn man so möchte. Und dadurch ist es sehr schwer, den Begriff so zu definieren. Am Ende geht es darum, dass man, wie gesagt, menschliches Denken oder menschliches Verhalten irgendwie versucht, mit Technologie nachzubauen. Und der moderne Ansatz, der zurzeit verfolgt wird, der heißt maschinelles Lernen. Und da geht es darum, dass man aus einer großen Datenmenge das Programm selbst lernen kann, wie es sich zu verhalten hat, wie es bestimmte Eingaben zu verarbeiten hat. Und das ist der große Unterschied zu früher, wo man halt eben diese Verarbeitungsregeln immer noch selber geschrieben hat, wird das jetzt durch die Daten von dem Programm selbst gelernt.
Erklär das doch mal am Beispiel Sprache.
Am Beispiel Sprache würde das bedeuten, dass man eine große Menge an Text nimmt. Also wir reden hier wirklich von vielen, vielen Milliarden Texten. Und aus denen lernt dann sozusagen ein Programm selbstständig, wie diese Texte aufgebaut sind. Also das lernt die Grammatik selber, das lernt die Wörter selber, die existieren. Und aber auch die inhaltliche Beziehung von diesen Wörtern zueinander. Also man muss sich das vorstellen, wenn man Milliarden Texte gelesen hat, merkt man irgendwann, dass nach Apfelbaum kommt, sage ich mal. Und durch...
Was heißt dann Apfelbaum?
Na, Apfelbaum heißt... Also das heißt, dass wenn ich oft genug sozusagen Wörter lese, Apfelbaum, Apfelmus und so weiter und mir sagt irgendjemand irgendwann hier das Wort Apfel, was kommt danach, kann ich aus den ganzen Texten, die ich mal gelesen habe, schlussfolgern, da kommt höchstwahrscheinlich Baum oder Apfelmus oder irgendwas anderes aus dem Kontext heraus. Also das war ein Beispiel.
Ich hatte die Frage, wie lange arbeiten Menschen schon an künstlicher Intelligenz?
Prinzipiell... wenn man so möchte, schon seit viel früher, seitdem es Computer gibt. Aber 1956 gab es so einen Workshop in Dartmouth in glaube ich, wird es ausgesprochen in den USA. Und da wurde dieser Begriff künstliche Intelligenz das erste Mal wirklich sozusagen genutzt. Also wenn man so möchte, seit 1956 beschäftigen sich die Menschen mit künstlicher Intelligenz.
Kann man mit KI auch Musik machen? Da muss ich ja dazu sagen, Kumpel und ich haben ein Programm gefunden, beziehungsweise eine Webseite, die nennt sich Sono. Und da habe ich schon ein paar Lieder gemacht mit der App, die kann ich dann nach dem Podcast mal vorspielen. Für die Experten habe ich da schon ein paar gemacht. Da gibt's ein Kontingent, ich glaube, von 5 Punkten und die 5 Punkte hat man jeden Tag neu. Und da kann man sagt man der KI, damit man sagt der KI einen Text und die macht daraus ein Lied, weil so circa eine Minute geht. Oder habt ihr noch andere Webseiten oder so, wo man mit KI Musik machen kann?
Ja, also ich kenne auch die Webseite, von der du sprichst. Ich kenne noch so eine andere, kleinere Anwendung, wo man Piano spielen kann zusammen mit einer KI. Also da kann man selber auf den Tasten rumtippen und die KI ergänzt dann sozusagen um andere Noten, die irgendwie gerade ganz gut zur Melodie passen. Also das wäre eine Anwendung, wo man irgendwie mit der KI zusammen Musik machen kann, wenn man so möchte.
Darf ich da mal was zu fragen? Woher weiß denn das Ding, was zur Melodie passt?
Ja, da kommen wir jetzt wieder in die Sache, wie es funktioniert. Ne? Auch da wird das wahrscheinlich darauf basieren, dass man sehr, sehr viele Musikstücke hatte. Und auch da sind ja die Notenabfolgen immer wieder ähnlich, sage ich mal, zueinander. Und daraus lernt dann wiederum die KI, welche Noten zueinander passen und in welchem zeitlichen Abstand man die spielen sollte.
Kann man die Intelligenz dann auch hacken?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ja, das wird auch beispielsweise beforscht im SCATS-Projekt. Bei der Begriff Hacken ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff. Also am Ende geht es darum, kann man irgendwie eine Anwendung, ein Programm dazu bringen, Informationen preiszugeben oder irgendwas zu machen, was vielleicht der Entwickler gar nicht wollte. Und prinzipiell gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man solche KIs manipulieren kann. Bei der Erstellung, aber auch in der Nutzung. Es unterscheidet sich in dem Sinne aber ein bisschen von anderen Anwendungen, weil man in den meisten Fällen die Regeln, mit denen diese KI arbeitet, nicht nachvollziehen kann, nicht ganz. Das heißt, man kann nicht reinschauen und sagen, so und so funktioniert das, ich kann das jetzt so und so ausnutzen, sondern man versucht dann das Verhalten über andere Mittel und Wege zu beeinflussen. Also, wenn man so möchte, ja, es gibt Möglichkeiten, KI so zu verwenden, wie sie nicht angedacht war von den Entwicklern. Ich denke, das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung davon.
Wäre das was für dich, wo du was zu sagen möchtest?
Ja, das wäre auch so mein Gedanke. Beim Hacken geht es ja eigentlich aus Informatikersicht nicht so sehr darum, einen Schaden anzurichten, sondern Hacken bedeutet aus Informatikersicht eher, dass man eine neue Funktionsweise findet oder eine Sache, die von dem Entwickler nicht vorhergesehen ist. Also, dass man Dinge macht, wo bisher noch keiner dran gedacht hat. Eben mit Systemen, die eigentlich für was anderes gedacht sind. So, und das kann man natürlich auch mit solchen KI-Systemen machen. Aber es gibt natürlich auch die Sache, dass man wirklich versucht, irgendwie einen Schaden anzurichten oder sozusagen auf Schwachstellen von solchen Systemen hinzuweisen. Ein gutes Beispiel, das jetzt vielleicht erstmal nicht so bekannt ist, ist, dass man die automatische Erkennung von Verkehrszeichen, dass man die beeinflussen kann, indem man einfach bunte Farbzettel auf diese Zeichen oder diese Schilder draufklebt und dann erkennt ein Auto oder ein System, was eigentlich dafür gebaut ist, solche Verkehrszeichen zu analysieren und zu erkennen, erkennt plötzlich ein anderes Verkehrszeichen. Und wenn wir daran denken, dass ein Stoppschild plötzlich ein Tempo 30-Schild wird, dann hat das natürlich schon einen ziemlich gravierenden Einfluss auf das Verhalten von Fahrern oder von Systemen, die eigentlich dafür da sind, die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen.
Gibt es ethische Grenzen bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz?
Ah ja, da kann man lange drüber reden. Die Frage ist erstmal, was ist denn, wer legt denn Grenzen fest? Wer bestimmt denn das, was man so gemeinhin als ethisch bezeichnet. Das ist ja ein Begriff, der je nachdem, wer man ist und woher man kommt, ganz unterschiedlich gefüllt sein kann. Also was für den einen richtig ist, ist für den anderen skandalös. Und selbst wenn man irgendwie alle aus einem Kulturkreis hier kommt, kann es sein, dass man ganz unterschiedliche Moralvorstellungen hat. Ob es, sage ich mal, ganz grobe, universale oder universelle Grenzen bei der Nutzung von KI gibt. Naja, da könnte man einfach gucken, wo ist eigentlich so die Würde des Menschen gefährdet. Ne? Also wenn ich diese Systeme nutze, beispielsweise um damit Menschen aktiv zu gefährden, um jemandem wirklich was Schlechtes zu tun, dann könnte man natürlich sagen, aus moralischer Sicht, das ist vollkommen verwerflich. Wenn wir uns aber so bestimmte Einsatzszenarien anschauen, dann werden diese Grenzen schon wieder ein Stück weit undeutlicher. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass man auch in militärischem Gerät KI-basierte Technologien einsetzen kann, beispielsweise um das eigene Land zu verteidigen, dann würde das auch bedeuten, dass man solche Systeme einsetzt, um halt den Feind abzuwehren, um schlimmstenfalls sogar Menschen auf Basis von KI-basierten Technologien zu töten. Und wenn das aber der eigenen Sicherheit sozusagen als letztmögliche Lösung dient, dann würde ich sagen, naja, dann ist das durchaus moralisch im Bereich des Rechtfertigbaren. Wenn wir uns andere Szenarien anschauen, wo Grenzen der Nutzung liegen, dann würde ich sagen, diese Grenzen stehen eigentlich gar nicht von vornherein fest, sondern die verschieben sich immer ein Stück weit dahin, wie weit die Technologie ist. Also wenn ich was habe, was nicht ausgereift ist, wo die Fehlerrate so hoch ist, dass ich sagen kann, hier habe ich eigentlich keine Möglichkeit, das verantwortbar einzusetzen, dann würde ich sagen, dann sollte man das nicht tun. Auf der anderen Seite, wenn dann so ein Produkt weiterentwickelt wurde und irgendwann eine Reife erreicht hat, dass es gleich gut oder besser als der Mensch in seinen Fähigkeiten ist, dann würde ich sagen, ist diese moralische Grenze an der Stelle verschwunden und man kann das durchaus einsetzen. Also das gibt verschiedene Beispiele, die zeigen können, wo solche Grenzen liegen können. Aber ich würde sagen, so jenseits dessen, was ich jetzt als Menschenwürde betrachten würde, und die gilt es ja unter jeden Umständen zu bewahren, jenseits dessen würde ich jetzt erstmal keine Grenzen per se aufzeigen wollen. Oder wie siehst du das, Erik?
Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch groß was hinzufügen kann. Ich würde vielleicht noch auf eine Sache eingehen, die vielleicht quasi, welche Gefahren gehen vielleicht von KI aus im Allgemeinen, und verliert der Schöpfer sozusagen die Kontrolle über sein Werk, wenn man so möchte. Da würde ich erstmal beruhigen wollen. Also wenn wir von KI reden, dann hat man ja oft irgendwie Gedanken von, was man so aus Filmen kennt oder sowas, ne? Genau, es gibt kleine Süße wie Wall-E, es gibt auch den Terminator und es gibt, genau, Atlas kenne ich jetzt gar nicht, aber es wird wahrscheinlich, okay. Das heißt also, man stellt sich oftmals sowas unter KI vor, aber in der Realität gibt es sowas nicht. Also wir haben sowas nicht und meines Wissens nach gibt es auch nicht mal technische Ansätze, wie man das erreichen könnte. Jetzt wird darüber viel geredet, ne? Und es werden viele Mutmaßungen angestellt, ob man in 5, in 10 Jahren so eine Technologie hat. Das hängt dann davon ab, wen man fragt. Meines Erachtens nach werden wir auch in 10 Jahren nicht mal ansatzweise auf dem Level sein, was man sich so unter Filmen vorstellt. Also die Vorstellung, dass wir irgendwie die Kontrolle verlieren und dass dann irgendeine KI gibt, die für uns entscheidet, dass die Gefahr besteht, absolut nicht. Da lege ich mich so fest, unter dem jetzigen Stand existiert die absolut nicht und ich bin auch sehr skeptisch, ob das jemals passieren wird.
Da könnte man natürlich einhaken, wenn ich das kurz noch machen darf. Es gibt ja auch noch eine andere Gefahr, nämlich, dass man sich ganz unfreiwillig aufgrund der eigenen Faulheit solchen Systemen ausliefert. Ne? Also, dass man nicht die generelle künstliche Intelligenz hat, die überhaupt fähig ist, die Menschheit zu unterdrücken, sondern dass man viele kleine Systeme hat, von denen man sich so abhängig macht, dass man bestimmte grundlegende Fertigkeiten, sage ich mal, verlernt und dann sozusagen auf dem Umweg der KI ausgeliefert ist. Ich glaube, das ist die größere Gefahr, dass man sich sozusagen unfreiwillig abhängig macht von Technik. Und da kann man sehr aktiv gegensteuern.
Und da könnte man auch gleich wieder dazu fragen, ist es dann überhaupt möglich, eine Rechtsgrundlage zu schaffen im Hinblick auf die Grenzen und möglichen Gefahren der Intelligenz, das Ganze zu verhindern und auch zu ahnden entsprechend, da ja dann auch entsprechend gegen künstliche Intelligenz auch ermittelt werden muss und so weiter und so fort. Dann hat man dann auch wieder das Problem, ja, wie sieht man es hin im Hinblick auf wirtschaftliche Aspekte, auch im Hinblick auf Verantwortlichkeiten und so weiter. Deshalb die Frage, ist es möglich, überhaupt ein gerichtliches System und ein Justizwesen zu schaffen, dass das sozusagen auch handeln kann? Gut.
Wie sehr?
Achso, okay, ja. Ja, ja.
Also da muss ich vielleicht mal ein bisschen relativieren. Bei uns sind vor allem KI-Systeme im Einsatz, die auf eine bestimmte Anwendung zugeschnitten sind. Also klar, es gibt Möglichkeiten wie ChatGPT, mit dem ich Texte erzeugen kann oder mit denen ich Persönlichkeiten simulieren kann. Aber wir sind noch nicht so weit, dass solche Systeme wirklich im Zusammenhang mit anderen KI-Systemen wirklich Auswirkungen auf Menschen haben, die wirklich zu Schaden führen, würde ich sagen. Also was wir vor allen Dingen in unserer Forschung haben, sind KI-Systeme, die Muster erkennen, KI-Systeme, die uns helfen, Bilder auszuwerten, die aus großen Textmengen automatisiert bestimmte Begriffe rausfinden oder bestimmte, ja, also Referenzen zu anderen Texten zum Beispiel finden. Das ist was ganz anderes, als was wir uns so vorstellen über die böse KI, die sozusagen uns alle versklavt und jeden Einzelnen betrifft. Also ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Dennoch ist es wichtig, dass man sich über rechtliche Auswirkungen Gedanken macht, weil natürlich auch die Hersteller von solchen KI-Systemen unter Umständen die Eingaben der Nutzer natürlich zum Weiterentwickeln solcher KI-Systeme nutzen. Und da ist natürlich die Frage hinsichtlich des Datenschutzes, was will man da zulassen und wie geht man damit am Ende um? Also das ist aber eine ganz andere Frage, als sich Regeln ausdenken, was man macht, wenn eine KI einen Menschen umbringt.
Und vielleicht noch in Ergänzung dazu, es gibt ja jetzt den EU-AI-Act, also sozusagen auf europäischer Ebene eine Regulierung dessen, was man so als Hochrisikotechnologien begreift. Und da kann man sich beispielsweise so ein System drunter vorstellen, was dafür genutzt wird, um Bewerberinnen und Bewerber in so einem Einstellungsverfahren automatisch auf Eignung hin zu überprüfen. Das ist etwas, wo sozusagen etwas an eine Maschine ausgelagert wird, wo man bisher immer einen Menschen für genommen hat, der mit seiner Menschenkenntnis, mit seiner Expertise sozusagen den geeigneten Kandidaten oder die geeignete Kandidatin ausgewählt hat. Wenn man sich überlegt, dass auf einmal solche Systeme über Menschen urteilen, dann hat das natürlich Folgen für diese Menschen und je nachdem, wie gut so ein System ist, könnte man eventuell sogar gerechter, fairer sein, als das ein Mensch mit seinen Vorurteilen tun kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass in diesen Systemen irgendwelche Voreingenommenheiten aufgrund von Datenverzerrungen drin sind, die zunächst erstmal ganz unsichtbar Leute diskriminieren. Und damit sowas nicht passiert, haben sich die Gesetzgeberinnen und Gesetzgeber überlegt, dass es sinnvoll wäre, solche Technologien zu regulieren. Nun ist solche Regulierung natürlich die eine Seite, aber wir wissen alle, nur weil es verboten ist, Menschen umzubringen, geschieht das trotzdem. Das heißt also, wir werden nicht verhindern können, dass überhaupt an bestimmten Hochrisikotechnologien geforscht wird. Das passiert ja sozusagen irgendwo auf Computern, irgendwo auf der Welt. Das heißt also, das ist nichts, was man irgendwie in jedem Fall verhindern kann. Es ist aber halt auch so, wie Erik und Jan schon betont haben, es besteht überhaupt gar keine Gefahr, dass ein solches System sozusagen ein Eigenleben entwickelt und dann auf einmal die Menschen unterjocht. Also davon sind wir wirklich Ewigkeiten entfernt und da sollte auch niemand Angst vor haben.
Ich würde gerne gleich zu zwei Fragen übergehen. Und zwar, was kann man mit künstlicher Intelligenz machen? Wie hilft sie uns? Und was kann man damit machen? Kann man mit KI auch Bilder und Texte oder Videos bearbeiten? Ich sage es mal ja, weil ich bin selber Hobbyfotograf, tue auch gerne meine eigenen Fotos selber bearbeiten. Das mache ich halt an meinem Tablet oder an meinem Handy. Und wie tut uns solche künstliche Intelligenz helfen? Das sieht man überall halt. Handys, Tablets, Laptops beim Einkaufen, an der Kasse oder halt auch in Krankenhäusern, in OP-Sälen. Hast du ja heute gewisse OP-Roboter, die ihnen schon verschiedene Sachen abnehmen. Da muss dann auch der Mensch ja trotzdem noch mit halt gucken und das alles programmieren, aber es hilft ihnen doch schon einen Schritt weiter.
Ja, also was kann man mit KI machen? Das ist natürlich, da muss man sagen, es gibt eine riesige Bandbreite, was man mit KI machen kann. Eigentlich alles, was, ne, wie der Name schon sagt, das geht ja darum, um künstliche Intelligenz. Also alles, was der Mensch irgendwie mit seiner Intelligenz machen kann, besteht natürlich die Möglichkeit, dass das dann auch einer KI machen kann. Das heißt also, Anwendungen für uns als normale Personen sind da vorstellbar. Die meisten kennen das wahrscheinlich mit ChatGPT. Aber auch Anwendungen in der Forschung beispielsweise oder Anwendungen in der Industrie. Also ich glaube, da könnte ich jetzt ganz lange Dinge aufzählen, aber prinzipiell, ja, die Möglichkeiten dafür sind wirklich grenzenlos. Und man muss sagen, da sind wir auch gerade aktiv an der Forschung dabei, eben genau das zu schauen. Also wo kann man das überall benutzen und wo sind wieder die Grenzen von dem möglich Machbaren? Also die quasi, was man alles damit machen kann, ist noch gar nicht so klar. Eventuell haben wir in 5 Jahren sozusagen relativ ausgelotet, was so quasi in welchem Rahmen sich das bewegt, was man alles machen kann. Vielleicht haben wir in 5 Jahren aber auch festgestellt, mit dem neuen Verfahren beispielsweise haben wir noch einen neuen großen Sprung gemacht und wir können hier Dinge irgendwie mit Computern bearbeiten, was vorher nicht ging. Also da sind wir gerade wirklich an einem sehr interessanten Punkt, wo man quasi nicht genau abschätzen kann, ob sich jetzt das weiterentwickeln wird, so explosionshaft, dass wir mehr und mehr schaffen können, oder ob wir in 5 oder 10 Jahren vielleicht an einem Punkt der Sättigung sind, wo wir sagen können, ja, die Sachen, die können wir jetzt machen und jetzt versuchen wir, die speziell zu nutzen, die Technologie.
Wie sieht eigentlich die Zukunft aus mit KI?
Ja, genau. Also das ist quasi sehr schwer abschätzbar. Also was, denke ich mal, passieren wird, ist, dass die Anwendungen, die wir jetzt haben, sind schon sehr vielversprechend. Also es ist zu erwarten, dass diese Technologie in unseren Alltag vermehrt einziehen wird in unseren Alltag. Also dass wir öfter in Kontakt kommen werden mit solchen Programmen. Die Frage ist so ein bisschen, wie weit wird sich das verbreiten? Und was ich persönlich noch eine ganz interessante Frage finde, ist, wie das aussieht mit der Energie, die wir dafür brauchen. Also diese Programme brauchen vor allem in der Erstellung teilweise riesige Mengen an Energie, an Strom, um erzeugt zu werden. Und auch wenn wir jetzt solche großen Modelle haben, wie ChatGPT oder sowas, die sind auch relativ aufwendig, wenn man die halt eben ausführt und benutzen möchte. Also für mich stellt sich da noch so ein bisschen die Frage der Wirtschaftlichkeit, also wie viele dieser Anwendungen in 10 Jahren sich dann tatsächlich lohnen zu benutzen. Aber das ist auch sehr ungewiss, da muss man halt eben schauen, wie sich da die Technologie noch entwickelt.
Also zu der Frage, wie die Zukunft mit KI aussieht, also wie ich schon angesprochen habe, momentan sind wir dabei, einzelne Anwendungen oder einzelne Funktionen durch KI besser oder effizienter zu machen oder einfach nur schneller. Und was wir momentan eben noch nicht haben, sind eben solche Funktionen gut zu verknüpfen. Also klar, es gibt ChatGPT, mit dem ich auch Bilder analysieren kann oder neue Texte erzeugen, aber die Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir die ganzen Systeme besser verstehen, das ist, glaube ich, ganz schwer abzuschätzen. Also, dass man da, also welche Dinge man machen könnte und welche Anwendungen wir momentan noch nicht sehen, aber in vielleicht 1-2 Jahren schon möglich sind, einfach durch neue Systeme, neue künstliche, intelligente Methoden oder Funktionen, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld.
Ja, und zum Thema Zukunft ist ja auch noch zu sagen, wir laufen ja auf starke demografische Veränderungen zu in unserem Land. Das heißt also, wir haben immer weniger junge und immer mehr alte Leute und auf absehbarer Zeit wird auch die Gruppe derjenigen, die arbeiten im Vergleich zu der Gruppe, die schon in Rente ist, immer kleiner werden. Und das heißt, wir müssen oder wir werden nicht umhinkommen, bestimmte Dinge zu automatisieren. Und hier kommt es auch darauf an, dass man eine Mensch-Maschine-Interaktion hat, die dann sozusagen so abläuft, dass es halt auch zum Wohle aller Beteiligten ist. Das heißt also, wie sieht die Zukunft aus? Ich würde sagen, idealerweise sieht sie so aus, dass Mensch und Computer möglichst effizient zusammenarbeiten, um halt wesentlich mehr Arbeit in wesentlich kürzerer Zeit zu bewältigen. Also das ist, denke ich mal, ein Zielhorizont, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte.
Was heißt effizient?
Ja, was heißt effizient? Effizient heißt, dass ich mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel raushole. Also, dass ich die Arbeit, die ich reinstecke oder die Energie, die ich reinstecke, möglichst zu einem großen Anteil in das umsetze, was ich als Ergebnis haben möchte. Also man kann sich das vorstellen, man hat einen Motor und damit ich mit diesem Motor 100 Kilometer fahre, könnte der irgendwie 10 Liter Diesel verbrauchen oder aber er verbraucht nur 3 Liter Diesel und dann wäre der 3 Liter Verbrauchende wesentlich effizienter als der 10 Liter verbraucht. Also mit möglichst geringem Einsatz möglichst viel herausholen.
Wir hatten ja gerade eben die Probleme der alternden Gesellschaft und des demografischen Wandels angesprochen. Da könnte man ja auch nochmal die Frage stellen, welche unabhängig jetzt von der Umwandlung in leichte Sprache auch weitere inklusive Anwendungen es für die künstliche Intelligenz in Zukunft geben kann. Insbesondere vielleicht auch für die Betroffenen mit Hörbeeinträchtigung, mit Sehbeeinträchtigung oder halt entsprechend für uns als Autisten oder als Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Also zum Thema Lernen kannst du ja gleich was sagen, Erik, da bist du der Experte. Ich würde sagen, ansonsten was so Assistenzsysteme angeht, da hat Jan und auch Erik schon angedeutet, da gibt's im Prinzip wenig Grenzen. Also wir können hin von Dingen, Programmen, die Bilder beschreiben können, die sozusagen Töne verstärken können, die Sprache aus großem Geräuschwirrwarr isolieren können. Da können wir uns eine ganze Menge vorstellen, da gibt's auch schon sehr viel. Also vorhin ging's ja auch um die Frage, kann man damit irgendwie Filme bearbeiten? Ja, na klar kann man das machen, das wird auch schon getan. Und da lassen sich solche Systeme dann einsetzen, um beispielsweise Dinge, die schwer zu verstehen sind, hörbarer zu machen. Und ja, also die sozusagen das, was sozusagen ein menschlicher Assistent kann, wenn das jetzt, sag ich mal, nicht solche Fähigkeiten des Menschen bedarf, wo Dinge jetzt irgendwie gedeutet werden müssen oder wo es tatsächlich darum geht, wie mit Emotionen umgegangen wird. Also wenn das nicht im Spiel ist, dann würde ich sagen, ist ein Computer, der das gelernt hat, durchaus in der Lage, das so zu tun, dass man dann keinen weiteren Menschen mitnehmen muss, sondern nur noch beispielsweise sein Handy, auf dem so ein System läuft und das einem dann sagen kann, was man da sehen könnte, wenn man denn sehen könnte. Genau.
Ja, ne, ich würde dir zustimmen. Also ich glaube, prinzipiell wiederum andersrum, wir sind ja dann da wiederum keine Experten für. Also ich denke mal, was auf jeden Fall so eine Voraussetzung dafür wäre, dass halt eben genau sowas wie hier stattfindet, also dass quasi ja Menschen, die irgendwie was benötigen von der Technologie, auch ins Gespräch kommen mit den Menschen, die die Technologie sozusagen entwickeln, weil ich glaube, nur so kann man überhaupt ausloten, was so die Möglichkeiten wären. Deswegen würde mich dann auch interessieren sozusagen, wo sind denn die Probleme oder wo wünscht man sich vielleicht manchmal mehr Unterstützung? Zu dem Lernen kann ich sagen, prinzipiell ist das auch ein Forschungsthema. Also da wird geschaut, auch zum Beispiel in der Schule, wie quasi KI benutzt werden kann, damit Menschen individuell lernen können. Also quasi angepasst an ihre eigenen Bedürfnisse lernen können. Dass sie Sachen so lernen, wie sie sie brauchen, um Sachen zu verstehen. Und das ist auch ein aktiver Forschungsteil, der existiert. Und da werden wir auch, wie gesagt, in Zukunft sehen, wie gut das dann funktioniert und an welchen Stellen man das einsetzen kann.
Ich mal kurz mal reingrätschen über das Thema. Gibt es das auch, also künstliche Intelligenz, tut da mal an die Senioren mal denken?
Ja, also ich denke, auch da besteht total die Chance, auch das zu machen, ja.
Darf ich dazu was sagen? Es gab vor kurzem in Leipzig im Living Lab in Leipzig einen Studientag von Scuds AI zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Hochschule Zittau-Görlitz, wo es genau um solche Fragen ging. Also wie können wir eigentlich KI-basierte Systeme einsetzen, um beispielsweise Menschen auch im hohen Alter noch ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Das heißt also Systeme, die, ohne dass ein Mensch daneben steht, diese Person in dem Sinne überwachen, dass sie gucken, dass es dieser Person gut geht. Also isst die Person genügend, trinkt sie genügend, geht sie regelmäßig auf Toilette, schläft sie, atmet sie, ist in der Wohnung alles in Ordnung. Solche Dinge kann man mit KI-basierten Systemen durchaus realisieren. Das gibt's auch schon. Da gibt's auch Living Labs, die genau sowas darstellen. Und das ist, denke ich, auch ein für die alternde Gesellschaft, wir hatten das ja angesprochen, ein großer Zukunftszweig. Denn wir wissen alle, es gibt viel zu wenig Pflegekräfte und diese Arbeit noch ein Stück weit so zu automatisieren, dass immerhin für alle Beteiligten da ein menschenwürdiges Leben möglich ist, das sollte auch ein Ziel dieser Entwicklung sein.
Ja, da kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen. Wir sehen natürlich, dass die KI-Anwendung oder die KI, die man sich so vorstellt, auch in ja, Programme Einzug erhält, in denen sie vorher nicht drin war. Also wir stellen uns vor, eben wie es Hobbyfotografen gibt, die eben gern ihre Bilder halt etwas farbenprächtiger gestalten wollen. Und auch da gibt es natürlich Funktionen, die neuen Anwendungen bieten, die sich relativ einfach nutzen lassen. Und das ist am Ende, ist das eine KI, die eine automatische Farbkorrektur zum Beispiel vornimmt und sowas. Also da gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten und bei KI geht es auch sehr viel darum, Dinge automatisch passieren zu lassen, ohne dass der Nutzer ein hohes Wissen mitbringen muss. Und das ist stark im Kommen. Also das wird definitiv ja die ganzen Anwendungen voranbringen, sei es jetzt im Bereich der Bildverarbeitung oder in der Musikerzeugung oder was auch immer.
Ich habe noch eine Frage. Wann gibt es Autos, die von alleine fahren und warum dauert das so lange?
Also ich will mal bloß kurz was dazu sagen, weil die Kollegen können da bestimmt wesentlich mehr sagen. Zum einen spielen da sehr viele verschiedene KI-Bereiche eine Rolle. Also wir haben Bildverarbeitung, wir haben wahrscheinlich auch automatisierte Steuerung von solchen Autos. Wir haben also wirklich eine ganze Reihe an Dingen, die da zusammenspielen müssen, damit das halt gut funktioniert. Deswegen ist das technisch schon sehr herausfordernd. Und es gibt da bisher, glaube ich, auch nur Konzeptfahrzeuge, aber noch keine guten Lösungen bisher. Und da, an der Stelle würde ich gleich weitergeben an die Kollegen.
Ja, was heißt gute Lösung? Nein, es gibt tatsächlich schon selbstfahrende Autos. Ich habe gestern erst ein Video gesehen, wie ein Polizist in den USA ein selbstfahrendes Auto anhält, weil es in den Gegenverkehr hineingefahren ist. Und das zeigt, also es kann offensichtlich von selber fahren, aber halt noch nicht besonders gut. Diese Systeme, ja, warum dauert das so lange? Also ich glaube, in Europa wird es noch ein bisschen länger dauern als in den USA, weil wir halt hier hinsichtlich der Zulassung, also der rechtlichen Zulassung, zum Glück größere Hürden zu überwinden haben. Und dann muss man sich halt auch einfach vorstellen, dass das letztlich eine totale Revolution des Verkehrs ist, ne? Also wir alle kennen ja unseren Straßenverkehr, der eh schon irgendwie unberechenbar ist, weil viele Menschen doch nicht so gut Auto fahren können oder LKW fahren können, wie sie glauben, dass sie es können. Und jetzt auf einmal da noch einen weiteren Unsicherheitsfaktor reinzukriegen, nämlich eine Maschine, in die wir überhaupt nicht reingucken können, die da durchfährt, das ist, glaube ich, etwas, was durchaus gewöhnungsbedürftig sein könnte. Und dann müssen wir uns auch mal vorstellen, wie ist denn das, sich als Passagier in so ein Ding zu setzen, was von selber fährt und wo wir auch gar nicht eingreifen können. Also ich bin großer Technikfan, aber ich hätte tatsächlich irgendwie Hemmung, das zu tun. Wie sieht denn das bei dir aus, Erik?
Ja, also das ist eine gute Frage. Ich habe ja noch nicht in so einem Auto gesessen. Ich glaube, am Ende ist das vielleicht ähnlich zu, wenn man ein Flugzeug fliegt. Da haben ja auch viele Leute Angst vor, weil sie auch in einem Gefährt sitzen, was sie selber gar nicht beeinflussen können. Genau, da hat man einen Piloten. Vielleicht muss man quasi dann der KI genauso vertrauen, wie man dem Piloten vertrauen würde. Ich würde vielleicht noch sagen, zu dem Thema mit den autonomen Autos, es gibt auch verschiedene Autonomiestufen, die definiert werden. Also, was Hermann schon gesagt hat, also, ne, Autos, die können schon fahren, aber vielleicht noch nicht so gut. Das heißt, ich glaube, die Bundesregierung hat mal so verschiedene Autonomiestufen definiert. Und da sind wir schon auf einer bestimmten Stufe. Und auch da ist wieder die Frage, ob wir am Ende wirklich die vollautonomen Autos, wo man gar nicht mehr eingreifen kann, das ist, glaube ich, die letzte Stufe, wo man selber gar keinen Einfluss mehr nehmen kann. Und das hängt dann auch wieder sehr an der Technologie und auch an rechtlichen Fragen, meines Erachtens nach. Also, weil da wirklich Menschen wiederum zu Schaden kommen können. Und ob wir es schaffen, eine Technologie so zu entwickeln, dass sie wirklich so fehlerfrei, aber mit so wenig Fehlern funktioniert, dass wir die einsetzen können, guten Gewissens, das muss man noch absehen. Also zurzeit existiert die halt noch nicht. Und verschiedene Hersteller von solchen Autos oder die haben schon sehr viele Sachen versprochen in den letzten Jahren, dass sie dann noch nicht halten konnten. Also mal schauen, wie sich das entwickelt.
Gibt es noch eine andere Frage? Jetzt sind dort die Wahlkämpfe auch, ne? Und dann wollte ich fragen hier, welche Gefahren erzeugt künstliche Intelligenz in politischen Wahlkämpfen?
Also wir haben gerade mit künstliche Intelligenz, die auf Texten basiert und die das sozusagen ein Verständnis von Text vorgaukelt, haben wir natürlich enorme Probleme, wenn Leute das als Informationsquelle nutzen und der einfach blind vertrauen. Das ist wirklich ein Problem. Da brauchen wir auch, glaube ich, mehr Unterstützung bei der Didaktik, wo ich dann gleich an den Kollegen wieder abgeben kann. Einfach um den Leuten klarzumachen, dass man das sowohl als eine Text-KI sehen kann, aber eben genauso gut als ein Textgenerator, der kein Verständnis für den Inhalt mitbringt. Und in diesem Spannungsfeld den Leuten klarzumachen, dass nicht alles, was so eine KI eben ausspuckt, wirklich für bare Münze genommen werden kann, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, nicht nur das. Also wir haben ja vorhin auch schon über Bild- und Videomanipulation gesprochen. Auch das lässt sich ja natürlich zur politischen Beeinflussung einsetzen. Und dann auch noch in Richtung Textproduktion gehend. Also man kann damit ja unfassbare Mengen von Text in Sekundenschnelle produzieren. Und wenn man sich vorstellt, dass man damit halt auch so soziale Medien fluten kann, dann ist es durchaus möglich, dort, und das wird ja auch schon gemacht, in bestimmte politische Richtung Stimmung zu machen, um die Menschen zu beeinflussen. Das heißt also, wir müssen eigentlich zwei oder mindestens zwei Dinge lernen. Zum einen, was ist eigentlich eine verlässliche Quelle? Also, dass ich ein Video von etwas sehe, das hat vor 30 Jahren vielleicht mal einen Hinweis darauf geliefert, dass das wirklich stattgefunden hat. Wenn ich heute ein Video von etwas sehe, dann sagt das erstmal gar nichts. Dann kann das genauso gut einfach am Computer entstanden sein und ohne jeglichen Bezug zur Realität stehen. Also das ist das eine, was wir uns sozusagen als Kompetenz aneignen müssen, zu prüfen, was ist eigentlich plausibel? Kann das denn sein? Ist das eine Quelle, der ich vertrauen kann? Und der zweite Punkt, auf den es ankommt, ist zu schauen, wie wissen Leute eigentlich, was alles, also sind Leute darüber informiert, was alles gefälscht werden kann, ne? Wenn die Leute wissen, dass Videos manipuliert werden können, dann haben sie das auf dem Schirm, dann ist das in ihrem Denkhorizont. Ah, das könnte ja theoretisch von einem Computer erzeugt worden sein. Wenn ich überhaupt nicht weiß, dass man sowas einfach fälschen kann, dann denke ich auch nicht darüber nach, dass es gefälscht sein könnte. Das heißt, wir müssen den Leuten die Technologie auch in ihren negativen Auswirkungen zeigen. Also, damit kann man nicht nur schöne Bilder, schöne Filme machen oder Bilder verschönern, Filme verschönern, sondern halt auch Dinge darstellen, die so überhaupt gar nicht stattgefunden haben, um damit Menschen zu schaden.
Mit der Antwort hast du mir schon meine Frage beantwortet, weil ich hätte dich beinahe noch gefragt, ist auch künstliche Intelligenz, wenn ich mein Telefon etwas sage oder es die Rechtschreibung überprüft? Damit hast du teilweise auch schon ein bisschen beantwortet, in verschiedenen Richtungen.
Das ist ein sehr spannendes Feld. Also die KI ist ja schon sehr alt, wie wir das schon gehört haben. Und immer dann, wenn die KI etwas Neues kann, also wenn man mit den Ansätzen aus der KI eben etwas Neues erreichen kann, dann sagen die Leute, das ist ja einfach, das zählt jetzt nicht mehr als KI. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem diese Frage ansetzt. Also das, was wir heute schon verwenden, nämlich, dass wir einfach in unser Telefon sprechen können und das Telefon tut Dinge oder versteht, was wir eigentlich von ihm wollen. Das ist so ein Ansatz, der wäre vielleicht vor 10 Jahren noch sehr spektakulär gewesen und heute nutzen wir das eben einfach im Alltag. Und das ist mit Rechtschreibprüfung einer automatischen, ist das genauso. Da sind es vielleicht nicht 10 Jahre, sondern 20, aber das ist genau dasselbe Prinzip. Also wir sehen da, dass die künstliche Intelligenz eben sehr große Fortschritte macht und dass solche Verfahren eben immer besser werden und dementsprechend auch die Einsatzmöglichkeiten. Und in dieser Hinsicht ist es natürlich sehr spannend, was die Zukunft uns so bringen wird und was für Anwendungsfälle wir dann damit abdecken können.
Ihr hattet ja schon am Ansatz gesagt, ihr hattet ja noch ein paar Fragen an uns zwecks der Umsetzung von künstlicher Intelligenz und Anwendung in unserer täglichen Arbeit. Und die Frage ist, habt ihr noch konkretere Fragen, was unsere betrifft?
Wenn du dir ein Assistenzsystem wünschen könntest, was es noch nicht gibt, wie würde das aussehen? Was würde das für dich erledigen?
Es würde zumindest eins sein, was die Schwächen und Probleme von uns Autisten sozusagen in der Kommunikationsfähigkeit ausgleichen wird und uns zumindest mehr befähigen würde, offener mit den anderen umzugehen.
Ja, für mich wäre es so in einem Assistenzsystem, da ist die vereinfachte Sprache, die ist halt die leichte Sprache, die muss mehr gefordert werden, so kann man sagen, weil das Problem ist einfach, die KI merkt man das nicht so in der Öffentlichkeit und nur, da merkt man das nur bei den Handys und nur, aber so richtig ist es noch nicht so in der breit ausgegeben worden. Und deshalb ist mir das gleich zur Sprache sehr wichtig, dass es auch das System da ist.
Also, ja, ich würde mir auch bei KI auch für Menschen, die auch zum Beispiel auch sehbehindert sind, dass es dort auch voran die Hilfe auch kriegen können, die sie durch viele Sachen halt zurzeit auch nicht kriegen können zurzeit, dass da auch was vorangeht.
Also ich kenne zum Beispiel halt, wo wir halt mit KI, sage ich jetzt mal, künstliche Intelligenz arbeiten. Wir haben bei uns im Projekt jemand, der ist gehörlos. Und wir merken schon selber manchmal, wo wir dann auch ein bisschen an die Grenzen geraten, wenn mal kein Gebärdendolmetscher da ist, wie schwierig das dann sein kann, wenn wir was vorne ins Tablet-Mikrofon reinsprechen, wie schwer das dann über die Übersetzung halt ist, weil da kommt meistens alles andere raus und die das, was es soll. Ist für uns dann meistens zwar ziemlich amüsant, aber für denjenigen halt ist es dann tierisch schwierig, dass er es dann noch weniger versteht halt. Ich merke es halt auch bei uns halt, wir bei uns in unserer Signalgruppe halt, wenn ich halt was reinschreibe oder es wird was reingeschrieben, dass ich dann auch teilweise manchmal das, was reingeschrieben wird, versuche ihm zu übersetzen oder wenn wir halt, weil ab und zu haben wir auch mal so Kandidaten, die dort mal eine Sprachnachricht reinstellen, was dann vollkommen irrelevant ist, also halt vollkommen neben der Spur ist, sag ich jetzt mal. Das versuche ich dann halt auch wieder zu erklären und das ist manchmal dann gar nicht einfach für ihn halt. Da würde ich mir halt nur wünschen, dass es noch, wirklich noch ein bisschen besser wird, ja.
Ich würde mir wünschen, bei den Saug- und Wischrobotern, damit die KI von der Karte, wenn die Hindernisse erkennt, nicht da versucht, die ganze Zeit drüber zu fahren, sondern wenn die jetzt ein Kabel erkennt, damit die jetzt auch das Kabel erkennt und nicht versucht, drüber zu fahren und dann das Kabel kaputt macht am Ende. Da würde ich mir wünschen, damit die KI bei Saug- und Wischrobotern noch weiterentwickelt wird.
Habt ihr noch mehr Fragen an uns gerichtet?
Also ich würde vielleicht mal sagen, vielleicht so als Rückmeldung zu den Wünschen, die ihr geäußert habt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das technologisch umsetzbar ist. Also das Potenzial der Technologie, also Potenzial von KI, besteht auf jeden Fall, dass die bei den Sachen, die ihr jetzt geäußert habt, auf jeden Fall helfen kann. Das vielleicht mal als so eine allgemeine Rückmeldung, dass man sich das nicht nur wünscht, vielleicht, dass man auch hört, dass es möglich ist. Und dann geht es natürlich darum, dass dann Menschen das auch umsetzen müssen, dass dann entsprechend der Wille auch da ist, das umzusetzen.
Wir bedanken uns recht herzlich bei euch für die ganzen vielen Fragen beantworten. Wir wünschen den Zuhörern an den Radios noch viel Spaß mit dem weiteren Tag und euch viel Erfolg mit dem KI weiterhin. Vielen Dank.
Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Seniorinnen, Frauen und Jugend.
Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Lebenshilfe Dresden, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar.
Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Beteiligten die Verantwortung.